me. Und preis mich kräftiglich von allen Dingen, denn mein gefesselt Herz kann sich ja himmelwärts durchaus nicht schwingen. Herr, habe Acht auf mich, schaff, dass mein Herz sich im Grund bekehren, dich von verborgenen Bann, dein Auge noch was an, Herr, was erschüren. Herr, habe Acht auf mich, die Welt nicht ist glücklich in solchen Dingen, die sich unschuldig nennt, weil sie sich selbst nicht kennt, viel Netz und Schwingen. Herr, habe Acht auf mich, tät in mir mächtig dich, die eigenen Liebe, Trägheit, Lust, Furcht und Leid, Menschen, Gefälligkeit und lautere Triebe. Herr, habe Acht auf mich und lass mich ritterlich den Kampf bestehen, wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt, nicht übergehen.
Lieber Herr, wir wollen dir nicht ausweichen. Wir wollen dir offen sein, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass uns so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Auch daher, wo du hart mit uns reden musst und wo du vielleicht wunde Stellen berührst in unserem Leben und wo du vielleicht das Pflaster abreißen musst. Herr, tu es doch. Wir möchten dir nicht ausweichen. Wir möchten dich bitten, dass du uns segnest. Entdecke alles und verzehre, was vor dir nicht Bestand hat, und dass dein Wort an uns allen wirken kann. Amen. Amen. Das Thema dieses Abends lautet: Wachet und betet. Ich lese zunächst aus 2. Samuel 11. 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 18 zunächst. Und da das Jahr umkam zur Zeit, wann die Könige pflegen auszuziehen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und das ganze Israel, dass sie die Kinder Ammon verderbten und Rabba belagerten. David aber blieb zu Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und ging auf dem Dach des Königshauses und sah vom Dach eine Frau sich waschen. Und die Frau war sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau von Uriah, des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als er zu ihm hineinkam, schlief er bei ihr. Sie aber reinigte sich von ihrer Unreinigkeit und kehrte wieder zu ihrem Hause. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David verkündigen und sagen, ich bin schwanger geworden. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uriah, den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu David. Und da Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Volk und mit dem Streit wohlstehende. Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasche deine Füße. Und da Uriah zu des Königs Haus hinausging, folgte ihm nach des Königs Geschenk. Aber Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, da alle Knechte seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Da man aber David ansagte, Uriah ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht über Feld hergekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda bleiben in Zelten, und Joab, mein Herr, und meines Herrn Knechte liegen zu Felde. Und ich soll in mein Haus gehen, dass ich esse und trinke und bei meiner Frau lege? So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue solches nicht. David sprach zu Uriah, so bleibe auch heute hier, morgen will ich dich lassen gehen. So blieb Uriah zu Jerusalem des Tages und des anderen dazu. Und David lud ihn, dass er vor ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Aber des Abends ging er aus, dass er sich schlafen legte auf sein Lager mit seines Herrn Knechten und ging nicht hinab in sein Haus. Des Morgens schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber also in den Brief, stillet Uriah an den Streit, da er am härtesten ist, und wendet euch hinter ihm ab, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab um die Stadt lag, stillte er Uriah an den Ort, wo er wusste, dass streitbare Männer waren. Und da die Männer der Stadt herausfielen und stritten wider Joab, fielen etliche des Volkes von den Knechten Davids, und Uriah, der Hethiter, starb auch. Da sandte Joab hin und ließ David ansagen, allen Handel des Streites. Ich lese noch Vers 26 und 27. Und da Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, trug sie Leid um ihren Eheherrn. Da sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie ward seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat gefiel dem Herrn übel, die David getan hatte.
Ich möchte diese Stunde überschreiben, wachet und betet. Heute kommt eine entscheidende Frage auf uns zu. Sind wir gerüstet, der Sünde zu begegnen? Diese Frage muss sich jeder Christ stellen. Nicht der Ungläubige, sondern das Gotteskind muss sich diese Frage stellen. Sind wir gerüstet, der Sünde zu begegnen? Wir wollen nicht über die Sünde eines anderen reden, sondern den eigenen Sünden begegnen. Wir wollen nicht erschrecken über die Herrschaft des Kommunismus oder der Kriminalität, sondern wir wollen erschrecken über die Sünde, die in unserem Herzen ist. Der Geist Gottes muss so mächtig zu uns sprechen, dass wir in die Enge getrieben werden. Dass wir um Vergebung schreien lernen. Mir sagte vor Jahren, als ich mich mit dem Lebensbild des David beschäftigt habe, da sagte mir unser Wilhelm Schäfer, als er eine Stunde hörte über den David: Du, Karl, weißt du auch, dass du einmal dem David begegnen musst? Was du über ihn gesagt hast, das weiß der David. Das hat mich sehr erschreckt. Deshalb wollen wir in dieser Stunde nicht über David zu Gericht sitzen, sondern von ihm lernen. Lasset uns einen Augenblick bedenken jetzt. Die großen Gotteshöhen, die David erlebt hat, ehe er zerbrach, innerlich. Er war Hirtenknabe, von seiner Familie nicht sehr geachtet. Wie stark und kräftig er war, er sprang über die Mauer, er tötete Löwen und zerriss einen Bären, zerschlug Kriegsvolk, er gebrauchte meisterlich die Schleuder gegen Goliath, zum König gesalbt, Freundschaft Jonathans, Edelmut gegen seinen Verfolger Saul. Für wahr, David war ein gesegneter Mann. Wenn wir das alles zusammenzählen, diese Gottestaten im Leben des David, können wir nur sagen, ein gesegneter Mann. Und wie innig war er mit seinem Gott verbunden. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 18. Wie lieb habe ich dich, Herr. Psalm 4. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und doch wurde dieser gesegnete, gottbegnadete Mann zum Ehebrecher und Mörder. Wir müssen fragen, was ist denn los? Freunde, es gibt keinen Ort, an dem wir nicht in Versuchungen kommen können und fallen. Es gibt keinen Ort. Das müssen Gottes Kinder wissen. David war der bedeutendste Psalmsänger. David war der Träger großer Gottesverheißungen. David war der Vorplaner zum Tempelbau. Nicht zuletzt war er der Stammvater Jesu. Und doch, der Heilige Gottes, der Auserwählte, Gesalbte, von Gott bestätigte, tat einen tiefen Fall. Einen tiefen Fall. Wir haben heute Abend den Bericht einer unheimlichen Kettenreaktion des Sündigens. Nicht nur eine Sünde. Eine ganze Kettenreaktion wurde ausgelöst. Das Thema der Sündenfrage für Gläubige. Deshalb ist dieser Bericht über den Abgrund der Sünde so wichtig. Wir können ihn nicht übergehen. Satan ist darauf spezialisiert, die Sünde volkstümlich zu machen. Er wendet ein, da ist doch nichts dabei. Ist denn da was dabei? Da ist doch gar nichts dabei. Das tun doch alle. Und der Erfolg dieser Einstellung? Man hört auf, über die Sünde zu erschrecken. Das ist das Erste. Das ist der erste Schritt zum Sündenfall. Da ist nichts dabei. Ist da was dabei? Machen doch alle. Es ist heute das große Geschwätz und Gewäsch bis hinein in die Reihen der Gläubigen. Macht doch nichts. Dann erschrickt man über die Sünde. Nicht mehr. Wenn zwei blutjunge Menschen zusammenziehen in ein Zimmer, ohne Aussicht auf Ehe, ohne überhaupt darüber zu reden, ist doch nichts dabei, das ist denn doch alle. Was ist denn dabei? Das Papierle in der Tasche macht's doch nichts. Merken wir, man erschrickt nicht mehr über die Sünde. Saget einmal zu einem jungen Perle, ihr sind Hurer. Was ihr dann für Antwort bekommt. Auch die Gläubigen können fallen. Wir betrachten zuerst als ersten Punkt des Davids schwache Stunde. Zweitens, die Sünde macht ihn zum Mörder. Drittens, alles kommt an den Tag. Zuerst des Davids schwache Stunde. David war ein siegreicher Held und Kämpfer und er hat viele Feinde seines Volkes überwunden. Feinde von außen, Feinde ringsum. Immer blieb David Sieger. Nur einen Feind hat er aus dem Auge gelassen. Den inneren Feind. Ersten Mose 4, Vers 7. Erstes Buch Mose. Kapitel 4.
Es ist nicht also, wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Bist du aber nicht fromm, so ruhe die Sünde vor der Tür. Nach dir hat sie verlangen, du aber herrschest über sie.
So. Die in uns wohnende Sünde, sie ruht vor der Tür und nach dir hat sie verlangen. Sie möchte einziehen in dein Herz. Hiob 15, Vers 15 und 16, das Büchlein hier, vor den Psalmen.
Siehe, unter seinen Heiligen ist keiner ohne Tadel, und die Himmel sind nicht rein von ihm. Wie viel weniger ein Mensch, der ein Grill und Schnede ist, der Unrecht seift wie Wasser.
So. Siehe, unter seinen Heiligen. Wir haben recht gelesen. Unter seinen Heiligen ist keiner. Unter den Frommen ist keiner. Ohne Tadel. Das sieht oft seltsam aus. Und da kommen ein paar oberflächliche Menschen und sagen, die sind auch nicht besser wie die anderen. Da sieht man's. Die verlangen eine sinnlose Gemeinschaft, die es gar nicht gibt. Die gibt's gar nicht. Und da könnt ihr sämtliche Gemeinschaften abjappern. Biblisch ist, dass kein Heiliger ohne Tadel ist. Wir wollen das ruhig eingestehen, ja, wir sind auch nicht besser. Aber wir möchten von unserer Sünde erlöst werden, das möchten wir. Nein, wir sind nicht sinnlos. Aber wir möchten befreit werden von der Sünde. Auch der Gläubige steht in der Gefahr des Sündenfalls. Das war das Ei, das der Teufel ins Nest legte bei dem David. Damit ihrer viele dazugelegt werden, das eine Ei bleibt nicht allein. In einer Gefängniszelle, da entdeckte man, nachdem man einen Schwerverbrecher dort eingesperrt hatte, da entdeckte man in die Wand gekratzt eine Leiter. Eine Leiter mit 5 Sprossen und an jeder Sprosse war ein Wort eingekratzt. An der untersten Sprosse stand Ungehorsam. An der zweiten Sprosse Müßiggang. An der letzten Sprosse Mord. David hat das erfahren. Schiller sagt, es ist der Fluch der bösen Tat, dass sie vor Zeugen Böses muss gebären. Verzeugend. Ein Zeichen dafür, dass die Sünde sich nie zufrieden gibt mit dem kleinen Finger. Nie. Die Sünde will uns ganz, ganz. Ich möchte einfach ein paar Schritte nennen zu unserer Erklärung für uns. Erster Schritt. War der Ungehorsam im Leben des David gegen das von Gott gegebene Königsgesetz? Wir müssen da aufschlagen, 5. Mose 17, 17. 5. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 17.
Er soll auch nicht viele Weiber nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde, und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln.
So, das ist das Königsgesetz von Vers 14 ab. Und da heißt es im 17. Vers, er soll auch nicht viele Weiber nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde. Königsgesetz. Tragisch, wenn Gesetzgeber das Gesetz übertreten. Das ist bei David geschehen. Dort hat es angefangen. Warum tut er denn das? Warum denn? Der David. Weil er dem Zeitgeist seiner Zeit zum Opfer gefallen ist. Der Zeitgeist ist ein ganz gefährlicher Versucher. Dem ist David zum Opfer gefallen. 2. Samuel 5, Vers 13. Lesen wir einmal den Vers. 2. Samuel 5, Vers 13.
Und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren.
So. David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen. David. Wo bleibt das Königsgesetz? Das, was David tat, war an den orientalischen Königshöfen gang und gäbe. Ein König durfte sich das leisten. Niemand war befugt, ihn darüber zur Rechenschaft zu ziehen. Kein Mensch hatte das Recht, ihn zu tadeln. Zeitgeist. 20 Jahre bevor er Bathseba sah, hatte er die Saat fleischlicher Begierden gesät. Wenn die Wurzel der Lieblingssünde nicht herausgetan ist im Leben der Gläubigen, 20 Jahre vorher schon. Merken wir, die Sünde schlummert und die Sünde wacht auf und die Sünde wächst und die Sünde drängt. Das ist der erste Schritt. Daraus wurde für ihn den Gott geweihten der Sündenfall. Liebe Geschwister, der Zeitgeist bringt die Gotteskinder zu Fall. Zeitgeist. Der bringt die Gläubigen zu Fall. Wir sollten sehr wachsam sein über den Zeitgeist. Zweiter Schritt. In einer trägen und müden Stimmung, in einem Augenblick, als er sich gehen ließ, ohne Aufgabe, und allein da kam, um mit den Worten Nathans nachher zu reden, ein Gast zu David. Ein Gast. Und diesem Gast hat er alles dran gegeben. und der Gast war ein Gedanke. Es war der Gast. Der kam zu David. Untätig, bequem, vergisst seine Verantwortung als Heerführer, die Last und Gefahr im Krieg überlässt er Joab, während er sonst immer an der Spitze stand, Müßiggang ist stimulant zur Sünde. Ich weiß nicht, ist es uns aufgefallen, um den Abend stand David auf von seinem Bett. Im Abend ist er aufgestanden vom Bett. Bezeichnend. Ist bezeichnend. Er fiel dem Nichtstun zum Opfer. Man möchte sagen, David, was liegst du darum? Der Uriah hatte mehr Pflichtbewusstsein. Mit seinem Urlaub. Und meine Brüder und die Mitsoldaten, die stehen draußen im Feld. Und ich soll da. Stimulant zur Sünde. Arbeit und Pflicht sind Bewahrung große Bewahrung. Der dritte Schritt, ausgekehrt und flatterhaft, lässt er seine Augen spazieren gehen. Da kam der Tag, da sprang ihm die Sünde in die Augen, durch die Augen ins Herz. Ich stelle fest, dass die Schrift die ganze Schuld David aufbürdet. Sie zieht Bathseba überhaupt nicht hinein in die Schuldgeschichte. Von Bathseba war keine Rede, dass sie schuld gewesen wäre. Keine. David allein. Ganz allein. In wenigen Augenblicken hatte dieser große Mann sein Wesen verdunkelt. Sein Gotteswesen verdunkelt. Sein Königreich in Gefahr gebracht. Den Namen seines Gottes entehrt. Und das alles, weil ein Gast kam, weil ein Gedanke kam. Der Prophet Nathan redet nachher zu David von dem Gast, der gekommen ist. Dieser Gast, dem er nachgegeben hat, ausgekehrt. Wisst ihr, die lahmlichen Zeiten, in unserem Glaubensleben lahmliche Zeiten, wo man sagen möchte, oh Lole, in deinem Glaubensleben, ein lahmes Gebetsleben, ein lahmes Glaubensleben, lahm zum Wort Gottes zu gehen. Die Sünde kommt in die Augen, durch die Augen ins Herz, durch das Herz in die Hand. Und da lässt er seines Gottes Hand los. und fiel in die Hände der Sünde. Weil David seine Augen nicht in Zucht hielt. Wenn wir einmal den Johannes fragen, Johannes, im ersten Johannesbrief, fragen Johannes, was ist denn eigentlich Welt? Wenn du sagst, hab nicht lieb die Welt, Johannes, was ist denn eigentlich Welt? Das musst du näher sagen. Welt ist doch nicht die Schöpfung, das ist doch nicht Welt. Sondern Welt ist was Widergöttliches da ist. Das ist Welt. Also Johannes, was ist denn eigentlich Welt, wenn du sagst, hab nicht lieb die Welt? Heißt das, wir sollen die Schöpfung nicht lieb haben? So kann es nicht heißen. Dann sagt uns der Johannes, der Augenlust und des Fleischeslust und hoffärtiges Wesen ist Welt. Ist Welt. Augenlust. Hoffärtiges Wesen ist Welt. Also können wir sagen, der gottgeweihte David ist in die Welt zurückgefallen. Augenlust, Fleischeslust. Dazu kommt noch hoffärtiges Wesen. Hoffärtig, der Stolz. Einfallstor des Teufels. Jakobus 1, Vers 15. Jakobusbrief aufschlagen, bitte. Jakobus Kapitel 1, Vers 15.
Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod.
So, sein Vertiker. Wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie. So entstand der Ehebruch. Vierter Schritt. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, konnte Gott den David durch seinen Geist nicht warnen? Hat da der Geist Gottes nicht geredet? Offenbar nicht. Offenbar war sein Gebetsleben nicht in Ordnung bei dem David. Oder war die Verbindung nach oben abgebrochen? Keine Beziehung mehr zwischen dem David und seinem Gott. Kennen wir die Zeit, wo die Verbindung abgebrochen ist? Ist das größte Unglück für ein Gotteskind, wenn die Verbindung nach oben abgebrochen ist? Ist ein Unglück. Wir sollten Tag und Nacht weinen darum, wenn wir spüren, meine Verbindung ist nicht da mit meinem Herrn und Heiland. War die Alarmanlage seines Gewissens gestört? Wie die Sünde im Denken und im Begriff Verwirrung anrichtet, das zeigt folgendes Beispiel vom Zeitgeist. Ein 35-jähriges Fräulein bittet Pfarrer Busch, Wilhelm Busch, ihr zu helfen. Wilhelm Busch sagt diesem Fräulein gerne. Um was handelt es sich? Ich helfe Ihnen gerne. Und da erzählte sie, ich habe mich von einem Arzt behandeln lassen. Wir verstanden uns sehr gut Und es wurde daraus ein Liebesverhältnis mit meinem Arzt. Wilhelm Busch sagt ja, und? Und was soll ich da helfen? Ja, sehen Sie, Herr Pastor, nun ist die Frau des Arztes sehr, sehr böse und eifersüchtig auf mich. Können Sie nicht mal reden mit dieser Frau, dass sie nicht mehr so böse auf mich ist? Haben wir kapiert? Ist der Zeitgeist? Da ist doch nichts dabei. Die braucht doch nicht so böse sein und so eifersüchtig sein. Wilhelm Busch sagt mir, will der Verstand stillstehen. Fräulein, habe ich richtig verstanden, Sie haben ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann? Ja, ganz richtig, Herr Pastor. Nun soll ich als Pfarrer der Frau, die Höllenqualen durchsteht, gut zureden. Wissen Sie, dass das Sünde ist? Schreit ihr Pastor Busch ins Gesicht. Da flötet sie mit frommem Augenaufschlag wie ein Filmengel. Oh nein, Herr Pastor, das ist doch nicht Sünde. Das ist doch Liebe. Liebe kann doch nicht Sünde sein. Freunde, Zeitgeist. Das ist der Zeitgeist. Das ist der Zeitgeist. Das ist doch nichts dabei. Da sagt Wilhelm Busch, es war mir, als sähe ich durch ein kleines Loch in der Hecke einen weiten Platz. Das sehen wir auch. So richtet die Sünde Verwirrung an, wenn man die Gebote Gottes abgesetzt hat. Mit den Worten, da ist nichts dabei, das ist überholt. In einer solchen Verwirrung war David, er bricht die Ehe. Zweitens, die Sünde macht zum Mörder. Die Verwirrung nahm zu. Das ist die Frucht der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären. Das Böse vermehrt sich unheimlich und schnell. Die laute Stimme oder Gewissensstimme wird unterdrückt. Die Angst, entdeckt zu werden, nimmt zu. Es war ein Fall, über den die Himmel weinte und die Hölle lachte. Da wurde aus dem König von Zion, aus dem Harfenschläger von Salem, aus dem Freund Gottes, ein Mörder und Ehebrecher. Hören wir nicht im Geist das Gelächter aus der Hölle. O David, wie tief konntest du fallen? Merkt euch, ihr jungen und alten Christen, an den Tage, da wir die Hand Gottes loslassen, packen uns sofort die Hände der Sünde, die unser Leben belastet. Es berichtet ein Christ, der lange Jahre schon im Glauben stand. Vor einiger Zeit, nach einer Krankheit, kam ich zur Einsicht meines Elendes und meiner inneren Leere. Das Lügenwort einmal sei keinmal. Probieren darf man alles, das ist eine faustige Lüge. Die Sünde gleicht einer Zwangsjacke, die man nicht an- und ausziehen kann, wie man will. Wer drin ist, der ist drin. Pastor Modersohn erzählt, ich besuchte einmal einen jungen Mann im Zuchthaus, der zum Tod verurteilt war. Als ich in seine Zelle gelassen wurde, fand ich einen Menschen mit 19 Jahren und schon ein Mörder. Er nannte die Stadt, wo er her war. Ich kannte den dortigen Pfarrer und ich fragte den Gefangenen, kennen Sie ihn auch? Ja, sagt er, der hat mich konfirmiert. Er sagte uns, man müsse sich bekehren. Ich habe alles gewusst. Ja, wie sind Sie denn dann auf diese Bahn des Verderbens gekommen? Fragt Modersohn. Da sagt er, die Kameraden. Und dann zitterte seine Stimme. Die Kameraden. Modersohn sagte, nachher ging ich zu seinen Kameraden. Sein Kamerad, der auch zum Tod verurteilt war. Ich frage ihn, wie sind Sie denn auf die abschüssige Bahn gekommen? Da sagt der junge Mann, die Bücher, die schlechten Bücher. Merken wir, klein, unscheinbar beginnt die Sünde, um dann in die Tiefe zu ziehen. Die Sünde ist ein See mit Schlingpflanzen, die uns in die Tiefe ziehen. Die Sünde ist ein Räuber, der ausraubt. Die Sünde ist ein Blendwerk, das uns den klaren Blick trübt. Die Sünde ist ein Fliegenfänger. Die Sünde ist ein Feuer, an dem man die Glaubensflügel verbrennt. Die Sünde ist eine Schlange, deren Gift alles vergiftet. Zuerst lähmt uns die Sünde und dann tötet die Sünde. Deshalb sagt der Herr Jesus auch, der Teufel sei ein Lügner und ein Mörder. Das geht ineinander. Oh, wie herb ist der Kummer, den der Mensch sich selber macht, wenn er wachend und im Schlummer ist umstellt von finsterer Macht, wenn er Tag und Nacht muss träumen, nur von Elend, Jammer, Not, kann in ihm kein Leben keimen, sondern es bleibt alles tot. Mein dritter Punkt, alles kommt an den Tag. Wie befriedigt mag David gewesen sein? Die Gefahr war beseitigt, kein Mensch wusste etwas von seiner Tat. Fast ein Jahr lang war alles in Ordnung. 2. Samuel 12. Wir wollen weiterlesen. Und der Herr sandte Nathan zu David, der Herr. Da der zu ihm kam, sprach er zu ihm, Es waren zwei Männer in einer Stadt, einer reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts, denn ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß ward bei ihm und bei seinen Kindern zugleich. Es aß von seinen Bissen und trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Da aber zu dem reichen Mann ein Gast kam,
merken wir, der Gast,
schonte er zu nehmen von seinen Schafen und Rindern, dass er dem Gast etwas zurichtete, der zu ihm gekommen war, und nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es zu dem Mann, der zu ihm gekommen war. Da ergrimmte David mit großem Zorn wieder den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vielfältig bezahlen, darum, dass er solches getan und nicht geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt, lieber Israel, und habe dich errettet aus der Hand Sauls, und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Weiber in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du solches Übel vor seinen Augen tatest? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Sein Weib hast du dir zum Weib genommen. Ihn aber hast du erwürgt mit dem Schwert der Kinder Ammon. Alles kommt an den Tag. David war noch nach wie vor der kluge, der geehrte, der fromme König. Und eines Tages, da schritt ein Mann im schlichten, härenen Gewand mit ernstem Gesicht in das Schloss. Geht durch die Schlosswachen. Schiebt alles beiseite. Und steht vor dem König. Du bist der Mann. Ohne Umschweif. König David, in deinem Königreich passieren noch Dinge. Ungerechtigkeiten, himmelschreiende. David, wie denkst du über diesen Fall? Und dann spricht David in hellem Zorn sich selber das Todesurteil. Selber? Der Mann, der das getan hat, muss des Todes sterben. Ich kann mir denken, dass der Prophet ihn durchdringend angeschaut hat. Du bist der Mann. Der Herr lässt dir sagen: Ich habe dich gesalbt, zum König gemacht. Ich habe dich errettet von der Hand Sauls. Unglück will ich über dich bringen. Und das Schwert. Womit man sündigt, wird man bestraft. David wollte verheimlichen, So sagt er es in Psalm 32. Aber vor Gott ist alles aufgedeckt, nichts zu verheimlichen. Der Herr möge es uns schenken, dass wir an diesem Abend noch eine halbe Stunde in die Stille gehen. Und dass wir dann bitten, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Licht herein. Gut, dass alles hier schon an den Tag kam. David hat sich selber das Todesurteil gesprochen. Wer das getan hat, ist ein Mann des Todes. David, du bist der Todeskandidat. Vor Jahren sah ich ein Bild, das mich tief ergriffen hat. Ich glaube, es war im Sonntagsblatt. Auf der Vorderseite, da liegt der David auf den Knien. Sein Thron steht leer, seine Krone neben ihm auf dem Boden, sein Purpurmantel und sein Zepter auf die Seite geschoben. So liegt er schmerzzerwühlt. Ich habe gesündigt. Liebe Freunde, das ist unsere Stellung. Entdecke alles und verzehre. Wir wollen beten. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Und weil das so ist, Herr, gerade deshalb kommen wir zu dir. Wir fliehen nicht vor dir, Herr, sondern wir liegen vor dir mit unserem Gebet um Gnade und Barmherzigkeit. Und wir wissen es, lieber himmlischer Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus ist deine Gnade da für uns. Was David noch nicht wusste, das wissen wir, dass deine Gnade mächtiger ist als unsere Schuld. Und deshalb danken wir dir, Herr, dass wir jetzt leben dürfen, jetzt vor dir stehen können. Und jetzt ist deine Gnade noch mächtig. Amen. Wir wollen jetzt noch singen. 314, erforsche mich, Jesu, mein Licht, durchleuchte mein Innerstes mir. Wir wollen dieses Lied betend singen.
Erforsche mich, Jesu, mein Licht, durchleuchte mein Innerstes mir. gab mir Gott Trost, mir noch Ruhm. Ich habe ein höheres Ziel. Mein Kleinod, o Jesu, mein Kleinod, o Jesu, mein Kleinod bist du. Ich gebe mein Liebstes dir her, mein alles auf Erden sei dein. Was frag ich nach irdischem Meer? Du selbst, o Herr Jesu, du selbst, o Herr Jesu, du selbst bist ja mein. Im Glauben erfasse ich dich, ich weiß es und traue dir zu. Du reinigst und heiligest mich. Du kannst mich erretten, du willst stets erretten, allmächtig bist du. Dir, Jesus, sei Lob und sei Ehr. Du bist meine Kraft, meine Ruhm. Du hältst mich, was will ich noch mehr? Du kannst mich bewahren, du willst stets bewahren, allmächtig bist du.
Weil ich in den letzten Tagen immer mal wieder angesprochen worden bin, im Blick auf Indien, was das für eine Arbeit sei. Wir haben ja welche unter uns, die die Arbeit noch gar nicht kennen. Erlauben Sie, dass ich bloß ein paar Dinge heute Abend schnell sage noch. Ich hätte am liebsten jetzt einfach hier aufgehört, aber es gibt wahrscheinlich keine Gelegenheit mehr, darüber zu berichten. Vor 16 Jahren haben wir einen jungen Mann aufgenommen, das heißt, es ist schon länger her, einen jungen Inder in unserer Familie. Eines Tages war er ganz bei uns und war wieder heim bei uns. Und so haben wir die Verbindung mit seinem Vater bekommen nach Indien, der uns auch geschrieben hat, eines Tages die Not der Kinder in Indien sei sehr groß, ob man von Deutschland aus helfen könnte. Wir haben damals das alles überlebt und durchgebetet und ich muss auch gestehen, ich hatte damals auch Angst davor, weil ich mir sagte, es kommt da sicher viel Arbeit auf dich zu. Und wir standen damals auch ganz fest drin im Auftrag des evangelischen Jungmännerwerkes. Wir waren im Reisedienst wie Bruder Wetzel. Und da haben wir die Verbindung mit der Kindernothilfe aufgenommen, von der wir wussten, dass sie eine gute Arbeit tut, auch überall in der Welt. Und die haben zunächst uns zugesagt, sie wollten dort in Indien das übernehmen. Aber dann kam ein Brief von dem Verantwortlichen aus Indien. Sie hätten gerade so viele Probleme in Indien mit Kinderheimen. Sie wollten nichts Neues aufnehmen. Aus dem Brief hat auch herausgeklungen, sie haben auch uns nicht zugetraut, dass wir so schnell Patenschaften bekommen für ein ganz neues Kinderheim. Nach viel Gebet haben wir damals die innere Freiheit bekommen, einfach anzufangen. Wir haben mit 5 Buben angefangen in Nasapur, dann sind es 10 geworden und dann 15 und als es 50 waren, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich kann das eigentlich gar nicht verantworten. Jeden Monat schicken wir schon einen ganz ordentlichen Batzen Geld nach Indien. Man hört so viel von Korruption und Veruntreuung. Ich muss da nachschauen, was damit geschieht. Sonst kann ich auch nicht mit gutem Gewissen werben. Wir sind damals sehr beschämt worden. wie schnell uns die Paten zugeflogen sind und wie offen die Herzen waren. Und dann sind wir 1972 zum ersten Mal nach Indien gereist, meine Frau war dabei, der Chava ging mit, der als erster in unsere Familie kam. Sein Vater hatte ihm geschrieben, er hätte ein Mädchen für ihn gefunden, er solle auch zum Heirate heimkommen. Und gehorsam wie er war, ging er mit. Er hat uns zwar auf dieser Reise immer gesagt, ich heirate noch nicht. Er war gerade fertig mit seiner Ausbildung als Ingenieur, hat in Deutschland studiert, hat sich sein ganzes Geld übrigens selber verdient. Er konnte dann bei uns wohnen und hat bei Daimler gearbeitet oder bei IBM auch einmal. Und hat sich sein Studiengeld verdient. Und er wollte jetzt noch etwas verdienen und wollte also noch nicht heiraten. Das war so sein Gedanke. Aber als es dann so weit kam, dass wir Brautschau gemacht hatten in Indien, meine Frau war auch dabei, er wollte, dass wir mitgehen und das Mädchen angeschaut haben, das der Vater auserwählt hatte, da ist es ihm halt so gegangen, wie es halt manchem Mann gegangen ist. Er hat dieses Mädchen lieb gewonnen und 14 Tage später war die Hochzeit. Wir waren dabei. Das war also eine Sache. Ich habe inzwischen schon 3 Hochzeiten in Indien erlebt. Die laufen da anders als in Deutschland. Aber es ist alles hochinteressant. Aber was uns das Wichtigste war, dass wir damals den Eindruck gewonnen haben, die 50 Buben, die wir in unserem Kinderheim hatten in Nasapur, die sind wirklich wohl versorgt. Und wir haben auch gemerkt, dass man hier Kindern hilft. Und das haben wir auch so weitergegeben, als wir heimkamen. Aber es war uns ein Anliegen, dass nicht wir allein, die wir jetzt, ich kann es nicht anders sagen, von Gott einfach als Werkzeug benutzt wurden, die Sache zu beginnen, dass wir nicht allein das sehen, sondern dass auch andere gehen und sehen. Inzwischen sind viele unserer Freunde gegangen, und sind eigentlich alle dankbar zurückgekommen. Der Freundeskreis ist gewachsen. Aus dem einen Kinderheim sind jetzt 6 geworden. Wir haben jetzt über 500 Kinder in diesen 6 Kinderheimen. Wir haben auch gemerkt, dass man den Kindern nicht hilft, indem man sie bloß schulisch betreut, sondern wenn sie die Schule hinter sich haben, brauchen sie auch eine Ausbildung. Und so sind Werkstätten entstanden, eine Schreinerei ist entstanden, die hat uns jetzt die Flutwelle ganz besonders kaputtgeschlagen. Gerade diese erste Werkstätte, obwohl wir schon sehr viele junge Männer dort ausbilden konnten im Laufe der Jahre. Und dann ist eine Autoreparaturwerkstatt entstanden, eine Landwirtschaft haben wir aufgebaut und wenn ein junger Kerl in Indien Traktor fahren kann, hat er schon einen Job und kann eine Existenz damit gründen. Wir haben dann noch eine Elektrowerkstatt dazu gebaut, weil unser Bradab in Deutschland noch ein Zusatzstudium gemacht hat und ein Techniker in Sindelfingen. Und er hat nun im Laufe der Jahre auch schon viele junge Männer ausgebildet. So ist die Arbeit gewachsen. Seit 1976 kam noch etwas Besonderes hinzu. Eigentlich sind die Russen schuld dran. Die haben im Auftrag der indischen Regierung in einem Dschungelgebiet ein Stauwerk gebaut und mitten durch eine Straße gebaut. Und da, bei dieser Sache, ist man auf Stämme gestoßen, die gar keine Hindus sind, sondern Animisten. Sie beten die Quellen an, die Sonne, den Mond. Sie sind noch auf der Ebene der Steinzeit. Die indische Regierung ist nicht sehr glücklich darüber, dass man diese Menschen gefunden hat im Dschungel. Man hat sich bisher um sie so gut wie nicht gekümmert. Und man spricht von 30 bis 40 Millionen Menschen, die da leben, in diesem Dschungelgebiet. Wir haben dort nun über 40 Evangelisten, die da arbeiten. Ich werde das nicht vergessen, ich war damals allein in Indien und sollte zugleich auch eine Studienreise vorbereiten. Die Schwester Ursula Lewald, eine Aidlinger Schwester, die im Süden von Indien arbeitet, mit betreuen sollte. Und ich sollte auch mit Schwester Ursula reden und hatte mir vorgenommen, nach Südindien zu reisen. Und am Abend vor meiner Abfahrt sagt mir der Vater Komanapali, das ist eben der Vater dieser Komanapali-Söhne, Bruder, geh mit mir in den Dschungel. Und ich sagte ihm, ich muss unbedingt in den Süden reisen. Unsere Studienreise liegt vor uns. Und in der Nacht hat mir das Ganze keine Ruhe gelassen. Ich konnte mir das eigentlich gar nicht recht erklären. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich gehe mit dir in den Dschungel. Und plötzlich ist mir klar geworden, ich muss das alles mit der Schwester Ursula schriftlich machen. Ich hatte keine Zeit mehr, wenn ich in den Dschungel ging, dahin zu fahren. Ich habe dann später erfahren, dass er mit seiner Frau zusammen in dieser Nacht viel darum gebetet habe, dass Gott mir sein Herz gibt, dass ich mit ihm gehe. Ich weiß noch, wie ich dann zum ersten Mal in den Dschungel kam und die ganze Situation dort gesehen habe. Und als ich nach Hause kam, habe ich unserem Komitee, wir haben inzwischen einen Verein gegründet, wir sind ein eingetragener Verein, wir haben eine Mitgliederversammlung und ein Komitee, und da habe ich unserem Komitee das vorgetragen und wir konnten dem nicht ausweichen, dass wir diese Arbeit mit in Angriff nehmen. Und so sind heute jetzt über 40 Evangelisten in diesem Dschungelgebiet, im Sieler Dschungel, wie er heißt, tätig, und viele Menschen sind schon zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen. Wer das einmal miterlebt hat, dort in diesen Dschungeldörfern, der kann das nie mehr vergessen. Vor anderthalb Jahren waren wir mit über 30 Leuten dort und haben so ein Dschungeldorf besucht. Wenn ich diesen Leuten begegne, die sind heute noch tief bewegt von dem, was dort geschah. Leider hat auch die Flutkatastrophe in diesem Dschungelgebiet große Zerstörungen angerichtet. Die Brücken auf der Straße sind weithin abgerissen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das alles antreffen, ob das notdürftig gerichtet ist. Hoffentlich hat es nicht noch einmal dieselben Schäden gegeben, nachdem jetzt heute Morgen diese Nachrichten kamen. Unser Singh Komanapali hat eine Ausbildung als Pastor gemacht in Indien, wurde durch Dr. Heiko Grimmer, der jetzt unser erster Vorsitzender ist, wir haben einen Vorstand schafft, Heiko Grimmer erster Vorsitzender, dann ist Ernst Förster und ich, wir sind im Vorstand. Er hat damals den Singh eingeladen, nach Deutschland zu kommen und im Bengelhaus noch ein Zusatzstudium zu machen. Und dabei ist der Singh nach Israel gereist, irgendjemand hat ihn eingeladen und da hat er ein Mädchen kennengelernt, die schon in ihrer Kindheit gesagt hat, ich will mal nach Indien. Und das ist unsere Regina Bauer, geborene Bauer von Unterjettingen. Und die ist jetzt in Indien im Dschungel. Sie haben inzwischen zwei Kinder, zwei Töchter und dürfen gerade jetzt ein drittes Kind erwarten. An unserer Regina sind wir sehr, sehr froh, dass wir sie haben. Sie hat Kindergärtnerin gelernt und war in diesem Beruf tätig und kann uns in unserer Kinderarbeit in Indien eine große Hilfe sein. Der Singh ist also verantwortlich für die ganze Missionsarbeit dort in diesem Dschungelgebiet. Wir haben jetzt auch eine Bibelschule dort seit einigen Jahren und da wird es auch meine Aufgabe mit sein, in dieser Bibelschule jetzt noch mitzuhelfen. Deshalb gehen wir für längere Zeit, so Gott will und alles möglich ist. Ich muss noch etwas hinzufügen, es kam noch zu unserer Arbeit etwas dazu, was heute wie ein gewisser Eckpfeiler für uns ist. Wir konnten das auch nicht vorausahnen. Der Evangelische Brüderbund in Württemberg hat eine Jugendarbeit. Und diese Jugend des Evangelischen Brüderbundes hat 86.000 Mark gesammelt. Und dann sind 25 junge Leute auf eigene Kosten nach Indien geflogen und haben eine Aufbaufreizeit durchgeführt und haben uns dort in Kondala Agraharam ein Krankenhaus aufgebaut. Dieses Krankenhaus betreut unser Jivan mit seiner Frau, die Ärztin ist, eine indische Ärztin. Wir haben in Indien lauter indische Mitarbeiter. Es ist überhaupt nicht möglich, dass wir deutsche Mitarbeiter hineinbekommen. Die würden gar keine Arbeitserlaubnis kriegen. Das ist nicht mehr drin. Und andere alte Missionen, die noch deutsche Mitarbeiter haben, die bangen jedes Jahr um die Fortsetzung und Weiterführung von Visa, dass sie überhaupt weiterarbeiten können. Ich weiß von Schwester Ursula Pudakowski und von anderen. Dort in unserem Krankenhaus behandeln wir viele Menschen. Ich habe das selber erlebt. Und vor allen Dingen sind es jetzt über 100 Aussätzige, denen nicht geholfen würde, wenn wir sie nicht betreuen würden. Man kann Aussätzigen heute helfen. Die werden heute noch ausgestoßen in Indien, wie zur Zeit Jesu. Und sie schließen sich oft zusammen in Gruppen. Wir sind verschiedentlich jetzt Aussätzige begegnet. Sie dürfen niemanden berühren, aber sie wollen auch leben. Sie betteln halt. Und diese Aussätzigen kommen zu uns, wir geben ihnen Medizin. Sie können keinen Heller bringen und keinen einzigen Rubel aufbringen. Sie sind so bitterarm. Wir haben auch über 50 TBC-Kranke, die wir behandeln kostenlos, dass das natürlich unheimlich viel Geld kostet, wenn wir die Menschen so behandeln, kostenlos behandeln. Das können Sie verstehen. Wir sind eben dran, weil wir keinen anderen Ausweg mehr sehen, einen OP aufzubauen. Das bedeutet für uns noch mehr Kosten, weil wir ein Röntgengerät brauchen. Unsere Nalini, die Ärztin, war jetzt für einige Monate in Nagercoil, in einem Krankenhaus der Heilsarmee, wo wir eine deutsche, eine bayerische Ärztin, die Frau Dr. Hilde, kennengelernt haben, die dort eine Frauenstation leitet. Und die Frau Dr. Hilde war mit Schwester Ursula im vergangenen Frühjahr in unserem Krankenhaus, hat ringsum die Dörfer besucht und sie haben uns einen Bericht geschickt, über den wir eigentlich bloß danken können, welche wichtige Arbeit unser Krankenhaus dort erfüllt. Weit und breit ist keine medizinische Hilfe. Wir fahren mit einem Wagen hinein bis in die Dschungeldörfer und helfen dort medizinisch. Wenn ein Mensch von einer Kobraschlange gebissen wird, ist er ein Todeskandidat. Man kann ihm aber noch helfen. Wenn Sie die Wunden sehen, die die Menschen da haben, die sterben halt dahin an Blutvergiftung. Aber man kann ihnen noch helfen, wenn sie zu uns kommen oder wenn ärztliche Betreuung da ist. So haben wir auch in unseren Dschungeldörfern jetzt Schwestern und Krankenhelfer, Krankenpfleger, die da sich einsetzen. Unsere Evangelistenbrüder unterrichten auch die Kinder, es sind alles Analphabeten und geben also auch Schulbildung weiter und erzählen natürlich auch aus der Bibel die biblischen Geschichten. Man muss das erlebt haben. Vielleicht ist es für Sie interessant, wir können das kaum glauben, aber es ist so. Unser Freundeskreis trägt die Sache und wir sind eben bei einem monatlichen Volumen von 40.000 Mark, die wir jeden Monat nach Indien schicken. Und bis jetzt hat uns Gott in der Tat die Hände gefüllt dafür und hat uns geholfen. Wir vertrauen einfach auch weiter. Wir sind auch schon gefragt worden, warum schließet ihr euch nicht einem bekannten Missionswerk an, wie etwa Liebenzell? Wir haben tatsächlich mit Liebenzell auch schon verhandelt. Liebenzell würde uns sofort aufnehmen und würde eine Koordinierung mit uns eingehen, sodass wir eine gewisse Selbstständigkeit trotzdem behalten würden. Aber Es sind sehr viele junge Menschen, die bei uns mithelfen und zu unserem Freundeskreis gehören. Und die sagen uns weithin, ihr seid eine Spontanmission, die unterstützen wir gern. Und das ist bis jetzt der Grund, warum wir bis jetzt nicht gewagt haben, uns einem Missionswerk anzuschließen. Das könnte durchaus noch eines Tages der Fall sein. Ich wollte das Ihnen einfach so sagen, es wäre jetzt noch vieles dazu zu erzählen. Ich möchte auch denen in unserem Kreis hier danken, die uns schon seit Jahren unterstützen. Wir vertrauen weiter und wir lassen uns weiterführen. Wir glauben, dass auch durch die Katastrophe, die jetzt entstanden ist, der Herr bestimmt geredet hat, aber uns nicht im Stich lässt. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt frühzeitiger als vorgesehen. Wir wollten im kommenden Winter nach Indien, eben weil ich in der Bibelschule mithelfen wollte, aber dass wir jetzt vorzeitig gehen müssen, schon am 17. Oktober fliegen. Ich wäre Ihnen auch dankbar, wenn Sie in Ihrer Fürbitte an uns denken. Das hat uns Singh jetzt im letzten Bericht auch von der Flutkatastrophe schon berichtet, mitgeteilt. Sagt es doch weiter, dass Menschen für uns beten. Ich möchte das bloß geschwind andeuten in Saripalli, wo wir ein Kinderheim haben mit lauter Mädchen, die da drin waren zunächst. Unsere Besucher haben sich immer besonders an den Mädchen gefreut, mit ihren schönen Zopfmaschen und so weiter. Gar dort hat es uns am schwersten getroffen und wir konnten die Kinder nur retten, weil sie auf dem Dach des Hauses standen. Und es sind Boote gekommen und haben die Kinder geholt. Die Flut sei Meter hoch dahergekommen. Es ist also ein großes Geschenk, dass keines unserer Kinder ertrunken ist, aber vieles ist eben kaputtgeschlagen. Und so sind wir selber gespannt, was wir jetzt dort antreffen. Denken Sie an uns und beten Sie für uns und haben Sie Dank, wo Sie uns auch geholfen haben. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir hier auf dem Tisch noch den letzten Rundbrief aufgelegt haben, Bruder Grimmer mit einigen Brüdern, mit dem Pfarrer Rickle und dem Lothar Hölzle, waren jetzt im Februar in Indien und da hat er in einem Bericht seine Eindrücke zusammengefasst. Da ist natürlich die Flutkatastrophe noch nicht erwähnt, kann ja nicht sein. Dann habe ich hier noch einen älteren Prospekt, wo wir versucht haben, das Werden unserer Arbeit ein wenig zusammenzufassen. Wer sich dafür interessiert, darf es gerne mitnehmen. Und noch etwas, unser Singh hat ja viel Probleme schon hinter sich gebracht. Zunächst war das Problem im Dschungel die wilden Tiere. Die Regina hat in Silaru, in ihrem Haus, ich kenne das gut und habe dort schon übernachtet, erlebt, wie eine ganze Zeit lang Nacht für Nacht der Tiger kam und in ihrem Garten geschlafen hat. Sie war mit ihren Kindern allein und mit einem indischen Mädchen im Haus. Der Singh ist viel unterwegs, draußen im Dschungel. Wir hatten dort auch einen Tiger, der Menschen geschlagen hat. 7 Menschen hat es gekostet, bis man den Tiger erlegen konnte. Wir selber haben vor 1,5 Jahren, das heißt, ich habe es mit ein paar Frauen, die mit im Auto gefahren sind, ich kann da Einzelheiten jetzt nicht erzählen, unser Omnibus ist kaputt gegangen mitten im Dschungel und da bin ich mit dem Pkw vorausgefahren. Ich habe es erlebt, wie ein Tiger mitten auf der Straße stand. Ich kann Ihnen sagen, das ist anders, als wenn man es in der Wilhelma erlebt. So auf offener, freier Wildbahn. So ein Riesentier und so ein kleines Auto, der braucht bloß ein bisschen Hintrigen und alles bricht zusammen. Es ist schon eine Sache. Der Singh hat hier viel erlebt. Er ist auch einmal eine Nacht mit einer Kobraschlange zusammengeschlafen. Er hat es gar nicht gewusst. Und es ist bis heute ein Wunder, dass als er morgens aufwacht und aufstand, die Kobra nicht zugebissen hat. Wir haben viel Wunder erlebt schon. Auch mit wilden Stieren, die dort im Dschungel sind. Und besonders eben auch die Schlangen ist eine gefährliche Sache. Das war eine große Gefahr und ist bis heute noch. Aber hinzu kam noch etwas Schwerwiegenderes. In diesem dichten Dschungelgebiet haben Terroristen Unterschlupf gefunden und haben einige Mal auch unseren Singh hineingeführt, tief in den Dschungel. Und haben ihn ausgefragt, woher er sein Geld hat. Und die sind so radikal vorgegangen. Wenn die Menschen nicht gespurt haben in den Dörfern, haben sie ihnen die Hände oder die Füße abgehackt und haben sie liegen lassen. Dieser Terrorismus wird gesteuert von Moskau her. Wo der Kommunismus Unruhe schaffen kann, hat er die Hoffnung, dass er Boden gewinnt. Und so ist es auch. Genauso in Afrika, genauso in Amerika. Er schafft überall Unruhe. Und so auch in Indien. Im Augenblick ist es so, dass die indische Regierung über ihre Polizei ganz radikal vorgeht und sich die Terroristen etwas zurückgezogen haben. Aber Singh ist trotzdem mit seiner Familie aus Silaru herausgezogen. Er ist zwar viel noch dort, aber die Familie wohnt jetzt in Vichak, heißt diese Stadt. Und dort haben wir jetzt auch unser Kinderheim von Puluru verlegt. Puluru ist auch ein Dorf gewesen im Dschungel drin. Und das war auch eine seltsame Führung. Es ist ihnen einfach deutlich geworden, wir müssen unsere Kinder dort rausholen. Ich glaube, 60 oder 70 Kinder waren in diesem Kinderheim. Und denken Sie, kurz vor der Flutkatastrophe haben sie es rausgeholt und in ein neues Heim gebracht nach Vichak. Und nach der Flutkatastrophe wäre es nicht mehr möglich gewesen, die Kinder dort zu versorgen, weil alle Zufahrtsstraßen abgebrochen waren. Und wir könnten unsere Kinder in Puluru nicht mehr versorgen. 70 Kinder brauchen jeden Tag zu essen. Und das ist im Augenblick das große Problem nach der Flutkatastrophe. Wo bringt man das Essen her? Und natürlich auch Krankheit, die Seuchen, die jetzt ausbrechen. Ich wollte das Ihnen einfach so sagen, aber unsere Arbeit heißt Kinderheim Netanya Nasapur, christliche Mission Indien. Unsere Brüder in Indien haben gesagt, wir möchten, dass das Ganze Netanya heißt. Das heißt ins Deutsche übersetzt, der Herr hat es gegeben. Und wir können es wirklich sagen, der Herr hat es gegeben und wir vertrauen darauf, dass er auch weitergibt. Haben Sie Dank? Ich wollte das einfach so. Wenn Sie für den Singh beten wollen, dann nehmen Sie doch so ein Gebetskärtle mit. Ich habe ein paar dorthin gelegt. Da ist er drauf mit seiner Familie. Ich habe noch etwas hier liegen. Herzliche Teilnahme hat uns jemand zugeschickt. Hier, wenn Sie das gern jemand weitergeben, der in Trauer gekommen ist. Dürfen Sie auch gern mitnehmen. Vielen Dank. Noch ein letztes wollte ich sagen. Sie haben unten nach dem Kaffee eingelegt für Mark 50. Wir haben festgestellt, Sie haben viel mehr eingelegt. Und wir sehen nicht ein, dass wir mehr als 4 Mark 50 zahlen. Pro Person. Und deshalb haben wir uns erlaubt, auch mit der Genehmigung, nicht von uns her allein, sondern dass wir das Übrige auf die Seele legen und morgen zum Dankopfer geben. Ich hoffe, Sie sind hiermit einig. Ich glaube, wir haben hier trotzdem recht gehandelt. Ja. Ohne Heuchelei. Ja. Aber klug wie die Schlangen. Oder haben wir falsch gehandelt? Sie wollten doch nicht mehr zahlen, als gefordert ist. Und andere Sache ist, dass Sie ja für die Mädchen etwas einlegen unten. Auch dafür herzlichen Dank. So, hat jemand noch eine Frage irgendwie?
Wenn nach der Vorwelle, wie Sie gesagt haben, dem würde das zugute kommen, wenn Sie das Geld drin ließen.
Ha, das würde der Kass unserer Frau Koppenhöfer zugute kommen. Aber die hat reichlich in ihrer Kasse. Die kriegt das, was sie braucht von Stuttgart. Gell? Das kann man sagen. Ja. Darf ich Sven fragen, oder Friedrich, wie viel ist das mehr gewesen? 75 Mark waren mehr drin. Ja. Gut. Seid ihr mit einig, sonst gehören wir es halt dazu. Gut, danke. Sonst noch eine Frage? Wir wünschen noch einen schönen Abend, einen gesegneten Abend und eine gute Nacht. Gott befohlen.